Das Freihandelsabkommen mit den USA klingt irgendwie frei und Abkommen und Handel und es schafft Arbeitsplätze, ist von einem Jobwunder die Rede. Aber was steht wirklich dahinter und wie demokratisch laufen denn die Verhandlungen? Das ist im Moment die große Diskussion und selbst die große Koalition zweifelt, einer, der sich seit langem darüber Gedanken macht und auch mittlerweile dafür zuständig ist, ist Detlef Wendt, den begrüße ich jetzt im Studio. Schönen guten Tag, Herr Wendt.
Schönen guten Tag.
Sie sind Präsident des Thüringer Landesamts für Verbraucherschutz, sind seit vielen Jahren in der FÖS, also im Forum Ökosoziale Marktwirtschaft, engagiert, sind ein politischer Mensch, beschäftigen sich mit allen möglichen Dingen und jetzt natürlich auch mit dem Freihandelsabkommen. Das ist ja eine Sache, wenn man sich anschaut, was da in der Pipeline ist. Es ist ja eigentlich unglaublich, wenn das so kommt, wie es kommt, dann ist es nicht nur undemokratisch, sondern es könnte ja Veränderungen bringen, die schwierig sind. Da werden über Dinge entschieden, wo die Parlamente außen vor sind. Regt Sie sowas auf?
Ich denke schon, und das sollte ganz viele aufregen. Zunächst kurz zu diesem Freihandelsabkommen. Das durchaus Bedenkliche an der ganzen Sache ist sicherlich auch schon, dass man bisher, jedenfalls bis vor wenigen Monaten, kaum etwas davon gehört hat. Es sind Vorverhandlungen gelaufen schon seit einigen Jahren und das bilateral, muss man sagen, auf einer Ebene, die zunächst einmal überhaupt nicht nach draußen dringen. Das heißt, dass da hat zunächst einmal ein Handelskommissar der Europäischen Union mit einem amerikanischen Handelsminister hinter verschlossenen Türen im Grunde Vorverhandlungen begonnen. Das ging eine Zeit lang im Juli letzten Jahres, also erst vor einem halben Jahr, sind dann offizielle Gespräche aufgenommen worden. Interessanterweise war dann wiederum Monate nicht einmal öffentlich bekannt, auf welcher Verhandlungsgrundlage, also welches Mandat dieser Handelskommissar der EU überhaupt mitgenommen hat, demokratisch legitimiert, allenfalls sehr mittelbar, kann man sagen. Die spannende Frage ist natürlich, worum geht es überhaupt bei diesem Handelsabkommen?
Da kommen wir sofort dazu, worum es geht, aber erstmal um die Dimension klar zu machen. Pia Eberhardt sagt von der Nichtregierungsorganisation CEO, es handelt sich um Generalangriffe auf Verbraucherschutzstandards, Umweltgesetze, Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks. Also Generalangriffe auf Verbraucherschutzstandards, Umweltgesetze und Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Und das hinter verschlossenen Türen. Das ist der Grund, warum Sie das auch aufregt und warum viele Menschen jetzt darüber streiten wollen. Es ist nicht nur undemokratisch, aber selbst wenn es legitimiert wäre, wäre es für Europa eine Katastrophe. Was ist denn da die große Katastrophe, wenn es so kommen würde?
Zunächst einmal klingt das alles ja relativ positiv und unverdächtig, wie man das bei Verhandlungen dieser Art ja auch zu tun pflegt. Man gibt dem Ganzen einen halbwegs neutral klingenden Namen. Freihandelsabkommen dieser Art sind ja auch keine Unbekannte mehr. Also wir haben ein nordamerikanisches Freihandelsabkommen NAFTA. Wir haben parallel laufende Verhandlungen interessanterweise im transpazifischen Raum. Auch hier die USA natürlich beteiligt mit 11 weiteren Staaten. Und vordergründig ist da immer die Rede von Freihandel und Investitionen. Das klingt natürlich gut. Es werden auch immer gleich Gutachten von vermeintlich neutraler Stelle nach vorne geschoben, wo dann vorgerechnet wird, welche enormen Effekte solche Freihandelsabkommen letzten Endes sogar auf die Bevölkerung insgesamt haben. Bei diesem europäisch-amerikanischen geplanten Freihandelsabkommen hat man mal schnell ausgerechnet, methodisch äußerst zweifelhaft würde ich mal vorneweg sagen, dass jeder Familie auf längere Sicht 545 Euro im Jahr dann mehr an Einkommen zufallen werden. Das Ganze steht auf äußerst wackeligen methodischen Füßen natürlich, aber man flankiert im Grunde genommen von Anbeginn solcher Verhandlungen mit solchen Gutachten vermeintlich neutraler Institute die ganze Aktion. Es klingt also alles zunächst mal sehr positiv, mehr Wohlstand für alle, frei nach Ludwig Erhard. Worum es aber in der Sache dann wirklich geht. Es sollen erstens Zollschranken abgebaut werden. Auch das klingt erstmal noch recht positiv, dass Barrieren des Handels, also zwischen verschiedenen Kontinenten und Ländern, entfernt werden zum Nutzen und Wohle aller, insbesondere der beteiligten Unternehmen natürlich. Was dann schon etwas problematischer wird und genau hier liegt erklärtermaßen der Schwerpunkt dieses geplanten Abkommens, sind die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Das sind also nicht-tarifäre Handelshemmnisse, heißen die im Rechtsjargon. Und das sind eben nicht Zölle, sondern es sind Regularien, es sind Gesetze, Verordnungen, Standards kann man sagen, auch Verbraucherschutzstandards,
Umweltstandards.
Richtig, im Gesundheitsbereich, im Arbeitsbereich, Arbeitsmarkt, bis hinein in den Dienstleistungsbereich. Also selbst freischaffende, kreative Berufe sollen letzten Endes erfasst werden. Und wenn ich hier rangehe, dann wird die Sache in dem Moment spannend, wo ich beiderseits des Atlantiks eben unterschiedliche Standards habe. Und ich denke, es ist unbestritten, dass die Europäische Union, was Standards etwa im Gesundheits- und Sozialbereich betrifft, mittlerweile die Latte sehr hochgelegt hat. Lebensmittel drängt sich natürlich hier sofort auf, die Diskussion. Und in dem einen oder anderen Sektor in den Vereinigten Staaten jedenfalls man hier die Dinge noch etwas großzügiger sieht. Ich nenne auch hier mal nur ein Beispiel, die grüne Gentechnik. Da geht man relativ, sage ich mal, unbefangen mit um. Es ist eben ein Land der Freiheiten, sage ich mal, immer schon gewesen, die Vereinigten Staaten. In Europa sehen wir das bekanntermaßen äußerst kritisch. Und hier droht also im Grunde genommen die Anerkennung der jeweils wechselseitigen, des jeweils anderen Standards in einem solchen Abkommen. Das heißt im Zweifel ein Race to the Bottom, wie die Amerikaner sagen, ein Rennen nach unten auf die jeweils niedrigsten Standards.
Um das mal konkret zu machen, da geht es ja nicht nur um die Chlorhühner, die ja in Amerika erlaubt sind, also dass Hühner nach dem Schlachten da in ein Chlorbad geschmissen werden. Es geht nicht nur um genmanipulierte Pflanzen. Es geht um diese ganze Kette der Lebensmittelstandards, wo einem ja dann schlecht werden könnte, wenn man sich anschaut, was da auf uns zukommen könnte.
Ja, also ich meine, das sind schon dicke Bretter, die da gebohrt werden und zwar von einschlägigen Lobbyisten, Verbänden, Großkonzernen. Also die sind sicherlich die auch am allermeisten profitieren würden von solchen Vereinbarungen. Also wenn man etwa den Landwirtschaftsverband in den USA nimmt, der rechnet sich also große Chancen aus, Schweine, die mit Wachstumshormonen behandelt wurden, um einfach kostengünstiger, schneller aufgezogen zu werden, dann also in großem Stil auf den europäischen Markt zu bringen. In der Tat, Sie sagen es, betroffen ist im Grunde genommen die ganze Kette von der Produktion bis hinein dann eben in den Dienstleistungsbereich. Und hier muss man, und es scheint ja inzwischen sogar bei der Großen Koalition in Berlin angekommen zu sein, heute Morgen gehen gerade diverse Meldungen über Spiegel Online und über die Ticker, dass also zumindest schon mal zwei fachlich betroffene Ministerinnen und Minister doch recht erschrocken jetzt reagieren, als sie sich offensichtlich das erste Mal nach zugegeben einem schwierigen Beginn einer neuen Regierung sich vor Augen geführt haben, was das bedeuten könnte, wenn wir uns wirklich auf ein solches Abkommen einlassen.
Also das heißt, es geht um Wachstumshormone, es geht um Chlorhühner, es geht um den Lebensmittelstandard, aber nicht nur. Es geht ja auch um Klima und Umwelt und die Compact-Kampagne, die sagt ja, Klima und Umwelt ruinieren, Kohle, Gas und Ökokonzernen erlauben gegen Regierungen zu klagen, wenn diese Umweltauflagen machen. Das heißt, Genehmigungen beschleunigen und damit die Bürgerbeteiligung ausbremsen. Das sind die Befürchtungen, die Compact hat. Da geht es um Exporte von Erdgas aus Fracking und anderen fossilen Brennstoffen, werden dann gesteigert. Ausländische Unternehmen klagen gegen nationale Umweltvorschriften. Das ist dann möglich. Das heißt, da kann dann eine amerikanische Firma kommen und sagen, wieso habt ihr diese Umweltauflagen? Das verzerrt den Wettbewerb oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, spannend wird die Sache natürlich genau an dem Punkt, wo man nachher in der Lage ist, Rechte durchzusetzen. Und es werden ja letzten Endes Rechte definiert, auch in einem solchen bilateralen Abkommen. Und besonders problematisch ist das dann, wenn das, was dort neu definiert wird, neu geregelt wird, im Grunde genommen nicht unseren rechtsstaatlichen und demokratischen Standards entspricht. Und genau das wäre wohl der Fall, wenn wir zu einem Abkommen kämen, wie es sich im Moment darstellt, obwohl man ja in der Tat relativ wenig bisher weiß. Die Detailverhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Stichwort Rechtsdurchsetzung. Der Trick, wenn ich mal so sagen will, an dem Abkommen wäre, dass man als Rechtsinstanz, als Gericht sozusagen, eine kleine Kommission, ein Schiedsgericht einsetzen würde, wo dann also jedes betroffene Unternehmen, das glaubt, in seinen Investitionen behindert zu werden vom Partner jenseits des Atlantiks, wo dann ein solches Unternehmen unmittelbar Klage, Beschwerde einlegen kann. Man muss sich das so vorstellen, dass in einer solchen Schiedskommission im Grunde genommen nur drei Personen sitzen und dass es dagegen keine Revision, keine Beschwerde, keinen weiteren Rechtsweg gibt. Hier wird dann im Grunde also abschließend entschieden. Und wenn man genau hinguckt, wer diese drei Personen sind, wir kennen das aus anderen Freihandelsabkommen und bilateralen und multilateralen Abkommen, diese drei Personen rekrutieren sich in aller Regel aus dem Bereich einer internationalen Anwaltschaft. Jetzt muss man sagen, auch Rechtsanwaltskanzleien in Amerika sehen bis heute noch ein bisschen anders aus als in Europa. Das sind Law Firms, also Rechtsfirmen, Companies, wenn man so will. Natürlich auch extrem profitorientiert arbeiten mit zum Teil mehreren hundert Anwälten darin. Und weltweit kann man sagen, gibt es im Grunde etwa nur 15 Law Firms, also große Anwaltskanzleien, die sich mit derartig komplexen Fragen wie denen Freihandelsabkommen auskennen. Und aus diesen 15 Law Companies rekrutieren sich in aller Regel diese drei Leute, meistens sind es auch noch Männer, ja, die in dieser Schiedskommission dann zu entscheiden haben.
Das heißt, diese Schiedskommission und dieses Prozedere bremst doch das Grundprinzip des Rechtsstaates aus, oder?
Also man kann es im Grunde nach unserem deutschen und europäischen Verständnis so sagen. Vor allem, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn ein weiterer Rechtsweg, Rechtsmittel hier im Grunde genommen nicht mehr gegeben sind. Und die Dimension ist natürlich unglaublich. Also in dem Moment, wo ein Großkonzern behauptet, er könne ein Massenprodukt wegen eines nicht tarifären Handelshemmnisses nicht in die EU liefern. Ja, das können, wie gesagt, Gesundheitsschutzvorschriften sein, das können Umweltschutzvorschriften sein, Gentechnikregelungen. In dem Moment kann er Klage erheben und kann unter Umständen einen Milliardenschaden geltend machen, der ihm entsteht. Und dieses wird dann vor einem dreiköpfigen Gremium verhandelt, in dem im Grunde genommen Menschen sitzen, die aus der Industrie kommen.
Das bedeutet, es könnte auch sein, dass jetzt die Stadtwerke Erfurt beispielsweise mit so einer Klage zu rechnen hätten, weil sie sagen, also da ist eine amerikanische Firma oder was für eine Firma auch immer, die sagen, wir wollen aber hier die Müllentsorgung machen, wir wollen die Müllverbrennungsanlage betreiben, wir wollen das machen und wir wollen hier in den Markt rein und die Auflagen, die ihr habt und die Bedingungen sind schlecht und deswegen wird das mit einer Schiedskommission entschieden. Das sind doch eigentlich Horrorvorstellungen, oder?
Also die Stadtwerke Erfurt werden nicht unmittelbar verklagt werden, sondern Klagegegner ist natürlich der Vertragspartner. In diesem Fall wäre das die Europäische Union. Die reicht das dann natürlich auf die Mitgliedstaaten durch. Das heißt, es würde ein entsprechendes nationales Verfahren dann auch betrieben im Vollzug eben dieser Schiedsgerichtsentscheidung. Letzten Endes kommt es dann in der Tat bei den Betroffenen vor Ort in der Stadt, in der Gemeinde an und kann erhebliche Kosten, Schadensersatzforderungen verursachen.
Puh, das muss ich erstmal setzen lassen, was das bedeutet, wieso das eigentlich hinter verschlossenen Türen läuft und warum das so undemokratisch und gar nicht rechtsstaatlich ist. Das werde ich gleich weiter besprechen mit Detlef Wendt. Er ist vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz, engagiert sich im Forum Ökosoziale Marktwirtschaft und beschäftigt sich natürlich mit dem Freihandelsabkommen. Er hat auch Musik mitgebracht und das erste Stück, was er mitgebracht hat, ist von Tracy Chapman. Zu Gast im Montagsgespräch Detlef Wendt. Er ist Präsident des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz, engagiert sich beim Forum Ökosoziale Marktwirtschaft, ist politisch aktiv, ein politisch interessierter Mensch und bekennender Demokrat und Befürworter des Rechtsstaates. Da kann ich mir vorstellen, dass bei Ihnen dann Zweifel aufkommen an der Demokratie, am Rechtsstaat. Es gibt ja Menschen, die sagen, die Institutionen funktionieren zwar alle noch, aber wir leben bereits in einer Postdemokratie, also der nachdemokratischen Phase, weil hinter verschlossenen Türen über Lobbywege, Konzerne so eine Macht haben, dass im Grunde Demokratie ausgehebelt wird. Das ist ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass diese Menschen Recht haben könnten, die sagen, wir leben in einer Postdemokratie. Das ist ja fatal, oder?
Also ich bin natürlich immer etwas vorsichtig mit solchen pauschalierenden Schlagworten, wenngleich sie natürlich nicht selten Tendenzen aufzeigen, mit denen man sich ernsthaft befassen sollte. Ernsthaft befassen mit Demokratie sollten wir uns alle verstärkt. Das heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass wir tatsächlich uns einbringen, dass wir mitmischen, mitmachen und was ja leider auch bei vielen gar nicht mehr so ankommt, auch letzten Endes zu Landtags- und Bundestagswahlen gehen. Das ist sicherlich das Kernelement von Demokratie schlechthin, dass ich mitmache und dass ich auch wählen gehe. Wir haben hier in Thüringen ja vor einigen Jahren den Landesverband Mehr Demokratie e.V. gegründet, also ein Landesverband von Mehr Demokratie auf Bundesebene. Ich bin selbst auch Gründungsmitglied und gerade Mehr Demokratie hat vor einigen Monaten als eine der ersten Organisationen die Initiative ergriffen zum Stichwort Freihandelsabkommen und hat also im Zusammenspiel mit Campact, dieser Internetplattform für Online-Petitionen, also auch eine Initiative gestartet, die mittlerweile, glaube ich, schon über 200.000 Unterschriften auch hat. Stichwort Zustand der Demokratie. Ich meine, ich denke, Sie kennen diesen alten Churchill-Spruch, es ist eine schlechte Regierungsform, aber von allen schlechten immer noch die beste, die ihm damals schon vor dem Zweiten Weltkrieg bekannt war. Und ich denke, so ist es auch weiterhin. Das heißt, Demokratie ist natürlich im Grunde genommen das Regelwerk und das Selbstverständnis für eine lebendige Gesellschaft. Und daran müssen wir täglich alle miteinander arbeiten.
Angreifbar
sie wird auch immer, natürlich, sie wird auch immer Gefährdungen von allen Seiten ausgesetzt sein. Stichwort Interessen. Nicht? Also hier setzen die im Grunde die Lobbyisten an. Wir haben mehrere tausend Lobbyorganisationen alleine in Brüssel, mehrere tausend in Berlin. Dummerweise noch nicht in einem Lobbyregister transparent und sichtbar gemacht, worum wir auch uns seit Jahren eigentlich bemühen, dass auf EU-Ebene ein solches Lobbyregister etabliert wird. In Berlin gibt es ja immerhin schon eine Liste, die ist dort einsehbar, die kann man auch im Internet finden, von diesen dort akkreditierten offiziellen Vertretungen und Organisationen. Postdemokratie, haben Sie gesagt, also es gibt ja da diese interessanten Werke von Colin Crouch unter diesem Begriff. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass wir im Grunde genommen die Ebene und Plattform demokratischer Gesellschaften bereits verlassen haben. Aber wir dürfen die Grundfesten, die Fundamente nicht unterhöhlen lassen, die wir ja in jedenfalls demokratischen Staaten mit Verfassungen, in Deutschland mit dem Grundgesetz, legen. Diese Fundamente dürfen wir nicht unterhöhlen lassen.
Sind aber die nicht schon unterhöhlt, wenn man sich anschaut, so ein wichtiges Abkommen, was ja in allen Bereichen tatsächlich Einfluss hat. Also es geht um Klima, um Umwelt, es geht um Konzerne, es geht um Bankenregulierung, es geht um Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, es geht um die Medien. All das wird ja berührt von diesem Freihandelsabkommen und das wird von zwei Menschen verhandelt. Also sie haben ja, also kann man ja sich ja anschauen, wer da verhandelt. Auf jeden Fall keine Parlamentarier und demokratisch läuft es gar nicht. Wieso ist es denn so, dass ein Mann, Karel de Gucht, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, der EU-Handelskommissar, dann mit Amerika verhandelt? Mhm. Ist das so? Ist der da der alleinige Verhandlungsführer?
Also Politik spielt sich natürlich auf mehreren Ebenen an. Jeder kennt das. Also man lebt in einer Stadt, in einer Kommune. Das ist eine Ebene. Es gibt ein Land wie Thüringen. Das ist die Landesebene. Drüber haben wir Nationalstaaten, EU und vielleicht auch irgendwann mal so etwas wie eine funktionierende Weltgemeinschaft. Also das ist schon die ganz natürliche Schichtung. Stichwort auch Subsidiarität. Es soll immer auf der jeweils am nächsten gelegenen Ebene entschieden werden. So jedenfalls das Idealbild. Und von daher ist es ja völlig klar, das ist auch das Prinzip der Gewaltenteilung, dass man durchaus in der Lage sein muss, bestimmte Dinge und Themen auch außerhalb einer großen Öffentlichkeit und eines großen Forums vorzubereiten, sag ich mal. Und genau dafür ist die Exekutive, also ich kann alleine in mein eigenes Landesamt schauen, ja, oder in die Landesregierung, genau dafür ist natürlich eine Exekutive, eine vollziehende Gewalt, Ministerien, EU-Kommission zuständig. Sie sollen vorbereiten, sachlich aufbereiten, sie sollen durchaus auch sondieren, Verhandlungspartner finden, Arbeitsgruppen bilden.
Jetzt kommt das große Aber.
Und jetzt kommt das große Aber. Es ist relativ schnell der Punkt erreicht, wo hier im Grunde auch Vorfestlegungen entstehen. Das heißt, wenn die ersten Papiere paraffiert werden von Verhandlungsführern, dann erreicht das Ganze natürlich schon einen Verdichtungsgrad und wird dann so ja auch unmittelbar eingespeist in politische Kanäle. Und ich meine, hier ist auch bemerkenswert, was Karel de Gucht, also der Handelskommissar der Europäischen Union, eben zu dieser Thematik so in den letzten Wochen gesagt hat. Unter anderem bei der sogenannten Atlantikbrücke in Düsseldorf hat er dazu eine Rede gehalten. Und da ist doch kommt relativ unverhohlen zum Ausdruck, dass man diese Regelwerke für so komplex hält, dass man die Öffentlichkeit im Grunde genommen nicht zu frühzeitig mit solchen Themen belasten und belästigen, geschweige denn aufschrecken möchte, weil das möglicherweise später die politischen Entscheidungsprozesse natürlich behindern könnte.
Also der sagt ganz klar, das ist zu kompliziert für die Parlamentarier und für das Volk, die ja mitzuentscheiden haben, schon gar.
Ja, so ungefähr kommt es jedenfalls an, wenn man also sich solche Reden anschaut. Und die finden Sie übrigens auch auf der Webseite der Europäischen Union. Interessanterweise nur in Englisch. Also es dauert oft auch sehr, sehr lange. Ich kenne das selbst aus meiner Arbeit in Brüssel vor einigen Jahren. Es dauert oft sehr lange, bis man überhaupt deutsche Materialien und Dokumente in die Hand bekommt. Ganz lange Zeit wird einfach nur in den Hauptsprachen Englisch und Französisch schriftlich kommuniziert, was natürlich auch ein enormes Defizit auf der Arbeitsebene
ist. Ist eine Riesenbarriere. Dann könnte man ja auch von Informations Man könnte davon sprechen, dass ja die Leute in die Irre geführt werden. Wenn ich mir die vom IFO-Institut angefertigte Studie anschaue, da ist von einem Jobwunder die Rede, von Wirtschaftsausschwung, Aufschwung. Und dann haben ja die Kollegen vom der Sendung Monitor aufgedeckt, dass da mit den Zahlen gespielt worden ist. Das ist eine Interpretationsfrage. Also von Jobwunder keine Spur. Man hat dann Karel de Gucht damit konfrontiert und sagt, ja, lassen Sie uns nicht über Zahlen reden. Aber da sagt der Reporter, sind doch aber Ihre eigenen Zahlen, die Sie in Auftrag gegeben haben in der Studie. Naja, man darf es nicht an Prozenten aufhängen. Also da ist ja Vernebelungstaktik und auch Desinformation an der Tagesordnung. Das ist ja schon schwierig, oder?
Ja, so sind halt die O-Töne in diesem Geschäft. Und ich will mal einfach ein Beispiel aus der gar nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit der europäischen Unionsgeschichte bringen. Mitte, Ende der 80er Jahre wurde ja erst dieses große Binnenmarktprojekt auf den Weg gebracht. Mhm. Es gab da mal einen EU-Kommissar aus Frankreich, der hieß Jacques Delors. Und da wurden dann diese vier großen Freiheiten propagiert, eben Geld, Kapital etc., Arbeit. Und es gab damals ähnliche Gutachten, Untersuchungen ja von unabhängigen Instanzen, die proklamiert haben, durch dieses Binnenmarktprojekt würden also europaweit, und damals haben wir noch von dem EU der 15, von der EU der 15 Länder geredet, heute haben wir 27 mit Osterweiterung. Es würden also europaweit etwa 18 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Dabei konnte man ganz offensichtlich nicht vorhersehen, dass innerhalb dieses Finanz- und Wirtschaftssystems es zu Entwicklungen kommen kann, die im Grunde genommen solche etwas eindimensionalen Einschätzungen dann auch vollkommen zunichte machen und konterkarieren. Ich sage nur Finanzkrise 2008 und Folgendes. Wir wissen, dass wir heute eine Jugendarbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen von 50% in Spanien haben, ähnliche Zahlen in Portugal, in Griechenland. Also die 18 Millionen Arbeitsplätze sind nicht generiert worden. Und ich meine, das mag illustrieren, wie belastbar im Grunde solche Einschätzungen sind. Ich will damit nicht behaupten, sie sind ohnehin gekauft und bestellt. Aber wenn man sich diese Thinktanks und Institute anschaut, die im Grunde diesen Auftrag kriegen und wie diese Aufträge formuliert sind, dann kann man nur sagen, naja, die leben ja letzten Endes davon. Mhm. Also das könnten ihre Mitarbeiter gar nicht mehr bezahlen. Und die wissen letzten Endes auch, wessen Lied gesungen werden muss, wenn sie mit der Hand gefüttert werden.
Nun ist es ja nicht so, dass nur der Kommissar, der EU-Kommissar sagt, mehr Jobs, mehr Wachstum, damit kommen wir aus der Krise, ist der O-Ton von Karel de Gucht. Das sagt ja auch Angela Merkel und die Regierungsparteien, die sagen ja, das Freihandelsabkommen schafft Jobs, das ist sozusagen Regierungslinie. Wäre doch damit völlig unglaubwürdig, oder?
Naja, Regierungslinie ist das in der Tat und das eigentlich auch europaübergreifend, auch in Nordamerika, in anderen Ländern. Wir haben ja seit 3 Jahrzehnten im Grunde genommen mit einem neoliberalen Mantra, wie es in der kritischen Szene genannt wird, zu tun, das Tür und Tor geöffnet hat für diese Art der Globalisierung, für diese Art von Freihandel. Das heißt, hier wird im Grunde das hohe Lied des Wachstums gesungen. Weniger wird die Frage gestellt, um welche Art von Wachstum es sich dabei eigentlich handelt. Das Fatale bei der ganzen Geschichte ist, ganz offensichtlich gibt es einen Systemfehler, dass dieses Wachstum keinesfalls ja bei allen ankommt, also bei der Masse und Mehrzahl der Bürger. In einigen Ländern ist das ganz offensichtlich, und zwar mitten in Europa, nicht nur in irgendwelchen Entwicklungs- und Schwellenländern. Daher ja auch der Slogan der mittlerweile ja hinreichend bekannten Occupy-Bewegung: Wir sind die 99%. Und mitunter hat man den Eindruck, von diesem propagierten Wachstum, befeuert von neoliberalen Thinktanks, kommt bei 99% nicht gar so viel an. Womit ich nicht sagen will, dass es uns in Deutschland nicht vergleichsweise gut geht. Wir stehen sicherlich im Moment mit den Vereinigten Staaten von Amerika in der Bewältigung der Krise von 2008 am besten da. Aber es bleibt im Grunde genommen bei diesen Umverteilungsprozessen von unten nach oben, also leider in die falsche Richtung, die wir im Grunde jetzt schon seit 3 Jahrzehnten beobachten. Und das ist schon eine Gesamtstrategie, die auch Eingang in die europäischen Strategiepapiere gefunden hat, Stichwort Vertrag von Lissabon und daraus entwickelte einschlägige Leitlinien.
Sagt Detlef Wendt, und wir hören eine Musik, die er mitgebracht hat, und zwar von Crosby, Stills, Nash und Wooster Young. Der ist nicht mehr dabei.
Nur ab und zu war der
dabei. Ab und zu war er dabei. Und wir hören ein Stück, was er mitgebracht hat, und zwar See the Changes. Crosby, Stills, Nash und Young zu Gast im Studio. Detlef Wendt, der hat auch die Musik ausgewählt und hat auch selbst Musik gemacht. Also früher haben sie selber gespielt, Gitarre gespielt, gesungen und so eine Songs gespielt. Waren sie da so ein Hippie oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Hippie-Generation, die war so ein paar Jahre vor mir, aber das, was danach kam, habe ich dann schon mitgenommen mit Freunden und wir hatten eine drei- und teilweise vierköpfige Band. Damals die 80er, 90er Jahre sind im Rheinland unterwegs gewesen, wo ich herkomme, im Bergischen Land, in kleineren Szenekneipen und so weiter. Und das war genau so eine Musik.
Waren Sie dann klassischer Linker oder konnte man Sie da einordnen, politisch?
Ein guter Studienfreund von mir, der ist heute Strafverteidiger, der hat mich mal einen scheiß Liberalen genannt zu der Zeit. Ich habe also, als ich 18 war und das erste Mal wählen durfte, tatsächlich eine Partei gewählt, FDP heißt die, die heute mit fast 3% übersetzt wird. Und das waren natürlich noch andere Größen des Liberalismus, also Hildegard Hambrücher, sage ich mal als Beispiel, die haben noch ein ganz anderes Grundverständnis von Liberalismus repräsentiert. Ich bin dann aber sehr, sehr schnell dort eingeschwenkt, wo meine Familie seit Generationen steht, also in die Sozialdemokratie.
Also sind Sie ein klassischer Sozialdemokrat, kann man sagen?
Das würde ich schon sagen.
Westdeutsch sozialisiert, jetzt irgendwie im Osten gelandet, seit wie vielen Jahren?
15 Jahre jetzt.
Seit 15 Jahren. Und natürlich sind Sie den Gang durch die Institution angetreten, wenn Sie, jetzt stehen Sie im Landesamt vor, da hat man viel Aktenarbeit, es ist alles so kompliziert geworden und früher war es natürlich einfacher, da war klar, wo der Feind steht oder was zu bekämpfen ist. Jetzt ist alles ein bisschen komplexer geworden und Sie haben mir gerade, als die Musik lief, erzählt, dass das menschliche Hirn ja eigentlich für so komplexe Vorgänge gar nicht gemacht ist und deswegen manchmal einfache Dinge viel angenehmer sind, oder?
Ja, wäre schön, wenn manche Dinge einfacher wären, aber vielleicht müssen wir ja auch die Kunst der Reduktion, also auf vielen Gebieten wieder lernen. Also
wen haben Sie da jetzt zitiert mit der
Ich habe eben im Kaffeegespräch Rolf Dobelli zitiert, der ja diese Bestseller geschrieben hat, die Kunst des klugen Handelns, die Kunst des klugen Denkens, also sehr lesenswert, ich will jetzt keine Reklame hier machen, aber der sagt unter anderem eben an einer Stelle, dass im Grunde das Politikergehirn vollkommen überfordert wäre mit der heutigen Komplexität einer modernen technischen Gesellschaft. Ich will mal so sagen, ich würde es nicht auf Politikergehirne beschränken, das ist wieder dieses Politiker-Bashing, wo ich also naturgemäß nicht mitmache, weil ich meine, jeder ist Politiker in gewisser Weise, wir sind da alle gefordert. Aber im Kern ist wahrscheinlich was dran, also früher vor 50, 100.000 Jahren, da hat man eben in kleinen Stammesgemeinschaften von 30, 50 Mitgliedern gelebt und war auf der Jagd und hat ein bisschen gesammelt. Und also rein entwicklungsgeschichtlich, sagen ja Biologen, sind wir noch gar nicht so viel weiter. Und wir versuchen uns natürlich technische Hilfsmittel zu geben, Stichwort IT, Computer und so weiter und vernetzen uns ja auch immer mehr mit dieser Technik.
Trotzdem scheinen wir in einem Umwälzungsprozess zu sein der Informationsgesellschaft. Wenn man jetzt sich den Späßskandal anguckt, was das mit uns macht, jetzt reden wir über das Freihandelsabkommen, das sind ja Umwälzungsprozesse, die ja die Gesellschaft, wie sie zumindest in Europa funktioniert, tatsächlich bedrohen. Also wir haben über das Thema Postdemokratie gesprochen, Primat der Wirtschaft, dass ja manche Leute sagen, wir brauchen sogar einen neuen Protektionismus. Die sagen, wir müssen unsere Standards halten, indem wir uns abschotten, also die Globalisierung zurückdrehen. Können Sie nachvollziehen, was solche Leute meinen?
Absolut, denn das sind genau die Kernthemen, mit denen wir uns beim Ökosozialen Forum oder in der Global Marshall Plan Bewegung, die Ihnen ja auch bekannt ist, beschäftigen. Dieses Thema hat ja auch schon Eingang gefunden in die Thüringer Landesregierung, in den Thüringer Landtag. Wir haben es immerhin geschafft, dazu auch einstimmige Resolutionen im Landtag zu verabschieden. Es gibt Aussagen zu dieser Problematik in der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie von 2011, an der ich auch ein bisschen mitarbeiten durfte. Das heißt, es wird wirklich um die Kernfrage gehen, wohin treibt uns diese ganze Globalisierung, welche Art von Wirtschaft können und wollen wir eigentlich uns in Zukunft leisten und den Menschen abverlangen und hier bedarf es sicherlich einer Neuausrichtung. Wir müssen das gesamte System neu durchdenken und das Spannende ist natürlich, dass es zwei historische große Modelle gab, die man inzwischen guten Gewissens als beide gescheitert betrachten kann. Das war einmal östlich des Eisernen Vorhangs, also der Versuch über einen Sozialismus eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung herbeizubekommen, grandios gescheitert, wie wir alle wissen, aber auch auf der anderen Seite Richtung Westen die Form des Kapitalismus, wie sie ja Marx und Engels also zum Teil gar nicht zu Unrecht kritisiert haben, in der Analyse sehr gut jedenfalls. Diese Art des Kapitalismus ist im Grunde auch gescheitert, sitzt aber unverändert, vielleicht sogar verstärkt wegen der Globalisierung an den Hebeln, um die Geschicke dieser Welt zu steuern. Und da kommen wir in eines meiner Kernthemen im ökosozialen Forum im Grunde hinein, die Ressourcenproblematik. Mhm. Wir haben es hier mit einem Wirtschaftssystem zu tun, das Professor Rademacher, einer unserer großen Zukunftsforscher und Vordenker in Deutschland, immer als Raubökonomie, als Plünderungsökonomie bezeichnet. Das heißt, die Ressourcenfrage wird im Grunde genommen bei den Unternehmen, die prächtig daran verdienen, nicht gestellt. Und hier ist natürlich, sind wir als Gesamtgesellschaft, jeder Einzelne gefordert, genau hinzuschauen und dafür zu sorgen, dass wir eben nicht 1,5 Planeten verbrauchen. Sie kennen dieses Prinzip des ökologischen Rucksacks oder Fußabdrucks. Ja. So sieht es zurzeit aus. Das heißt, das ist auf Dauer nicht tragfähig für unseren Planeten. Die Art des Lebensstils, das Wirtschaftssystem, dem wir zurzeit huldigen.
Das ist ein Riesenproblem. Können da Wahlen was ändern? Können da Europawahlen, Landtagswahlen was ändern? Ist das tatsächlich der Weg? Muss ich mich selber engagieren? Muss ich meinen eigenen Lebensstil ändern? Oder ist es von allem ein bisschen was?
Natürlich können Wahlen etwas ändern, weil glücklicherweise wir doch gerade europaweit betrachtet ein sehr breites Spektrum von Parteien und politischen Organisationen haben. Und die sind auch nicht alle gleich. Also man sollte sich dann schon ein bisschen Zeit nehmen und die Mühe machen, mal genauer hinzuschauen. Es sind viele hoch engagierte Politikerinnen und Politiker, im Grunde genommen auch in allen demokratischen Parteien, von links bis Mitte rechts unterwegs, die also solche Prinzipien, was nachhaltige Entwicklung eigentlich an Anforderungen in Zukunft stellen wird, durchaus verstanden haben und auch bereit sind, da mitzugehen. Wahlen, Beteiligung an Wahlen, wir hatten es ja schon mal das Thema heute, ist natürlich ein Instrument, eine Möglichkeit. Ich meine aber, auch dazwischen muss etwas passieren. Ja, wir können nicht sagen, also alle 4-5 Jahre wird man mal an die Wahlurne gerufen. Der Rest ist dann wegdelegiert auf Experten und Politiker. Nein, dazwischen haben wir die gesellschaftliche Bewegung. Ich sprach vorhin schon von Occupy. Es gibt aber ganz viele andere, auch auf lokaler Ebene. Stuttgart 21 nenne ich mal als Beispiel, wo wirklich wir doch sehen, Bürger können doch, wenn sie sich zusammentun und rausgehen, Einfluss nehmen und auch an diesen großen Dingen mitarbeiten, mitgestalten.
Kommen wir nochmal zu dem Freihandelsabkommen. Also da sind Sie ja, wenn man das immer diese Runde zusammenfasst, etwas optimistisch. Sie sind also jetzt nicht so fatalistisch und sagen, das hat alles keinen Zweck mehr. Also die stellvertretende Präsidentin des Europaparlaments hat ja gesagt, ach, in dem Interview, wenn ich mir das jetzt anschaue, die Verhandlungen um das Freihandelsabkommen, dann kann ich den Glauben an die Demokratie irgendwie verlieren und dann lösen wir uns doch gleich mal auf. Die ist ja stinksauer darüber und das ist natürlich im Gespräch. Sie sind da eher noch optimistisch und sagen, nee, wir können was tun. Kommen wir mal zurück zu dem Freihandelsabkommen. Wir haben ja über die Menschenrechte und die Arbeitnehmerrechte und über die Medien noch gar nicht gesprochen. Das könnte dann auch ein Teil dieses Abkommens werden, dass es Einfluss auf die Medien gibt, auf die Menschenrechte und auf die Arbeitnehmerrechte. Wieso denn das?
Ich will vielleicht noch mal auf Ihre Vorbemerkung eingehen. Mhm. Also wo wir da im Moment stehen und warum ich eigentlich nicht pessimistisch bin oder mal vor allzu großer Sorge jetzt also gleich die Tür zu mache. Wo stehen wir? Wir haben im Moment, das haben wir ja schon thematisiert, tatsächlich hinter verschlossenen Türen weitgehend Verhandlungen auf einer Expertenebene von zwei Handelskommissaren und Botschaftern. Das heißt, die eigentlichen politischen Entscheidungsprozesse stehen bei diesem Freihandelsabkommen noch vor uns und im Klartext nach unserer Verfassung, und die wird natürlich auch eingehalten werden an der Stelle, muss diese Entscheidung, ob ein solcher Vertrag unterschrieben wird, ins Europäische Parlament und muss auch in die Parlamente aller 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und ratifiziert nur ein einziger Mitgliedstaat, also zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, dieses Vertragswerk nachher nicht, dann kommt dieses Vertragswerk nicht zustande. Und ich will mal sagen, das ist natürlich eine Riesenchance in einer durchaus, behaupte ich, funktionierenden Demokratie immer noch, eine Riesenchance, dann also sich hier auch einzubringen, noch rechtzeitig, und die Politiker entsprechend eben zu informieren, in Diskussionen zu bringen, dass sie nachher nicht zustimmen werden. Also wir stehen hier durchaus noch an einem Punkt, wo man sagen kann, ein solches Abkommen kann unterbunden werden. Und es gibt ein mutmachendes historisches Beispiel. Es ist gerade mal 15 Jahre her, dass man einen solchen Anlauf international bereits schon einmal unternommen hat. Das ging damals auch von Nordamerika aus. Und das war das sogenannte Mai-Abkommen, das multilaterale Abkommen über Investitionen. Und im Kern war es nichts anderes. Es war allerdings noch nicht ganz so scharf ausgeprägt wie das, was also jetzt beabsichtigt ist. Aber im Grunde genommen dasselbe. Und da hat es tatsächlich eine Allianz von NGOs, von Bürgerorganisationen, mit Schwerpunkt damals in Kanada, geschafft, innerhalb weniger Monate dieses Abkommen komplett zu Fall zu bringen. Mhm. Das sollte uns eigentlich Mut machen und zeigen, dass wir also wirklich, wir als Bürgerinnen und Bürger, die Chance haben, solche Dinge zu beeinflussen.
Das ist ja möglich mit Compact. Das ist ja eine Art und Weise, wie man seine Meinung sagen kann im Netz. Wie funktioniert das?
Ja, ganz einfach. Ich meine, für die jungen Leute unter 30, sage ich mal, wahrscheinlich kein Problem mehr. Aber unser Eins hat sich auch langsam reingetastet in diese neue Art von E-Demokratie. Im Grunde genommen gehen sie nur auf die Webseite www.compact.de.
Mit C geschrieben, also C-A-M-P-A-C-T.
Es gibt noch ein paar andere internationale ähnliche Art. Also change.org ist sehr bekannt mit über 50 Millionen registrierten Nutzern. Oder avaz.org. Das sind so Plattformen, wo sie im Grunde genommen auch selbst Online-Petitionen formulieren kann. Das geht in wenigen Minuten. Es findet allerdings ein Vorprüfungsprozess statt, also wo also geschaut wird, hat eine solche Kampagne überhaupt Aussicht anzukommen, Mitstreiter zu finden, und natürlich auch die Glaubwürdigkeit und Stichhaltigkeit der Verfasser wird geprüft. Also sehr seriöse Online-Plattformen, wo man mit relativ wenig Aufwand politische Petitionen einem großen Publikum zugänglich machen kann.
Ich werde jetzt gleich mal verlinken, dann kann man sich das anschauen. Hat das eine Relevanz, wenn dann also ein paar hunderttausend Leute unterschreiben auf die Politik, auf politische zumindest Diskussionsprozesse?
Also man muss es abgrenzen, diese eher bürgerschaftlichen Internetplattformen von den offiziellen politischen Initiativen. Ich erinnere als Mitglied von Mehr Demokratie eben auch an die neue Europäische Bürgerinitiative, die es erst seit relativ kurzer Zeit gibt. Einige sind schon erfolgreich gewesen, zum Beispiel die Bürgerinitiative Right to Water, wo sich 1,3 Millionen Bürger, ich zähle mich mal dazu, also gegen die Privatisierung der europäischen Wasserversorgung, soweit jedenfalls erfolgreich gewehrt haben.
Das war ein Erfolg aus Ihrer Sicht?
Das war ein Erfolg, weil es muss jetzt in der EU-Kommission neu behandelt werden und wird auch eine breite Diskussion im Europäischen Parlament finden. Und Vergleichbares haben wir ja mit der Online-Petition des Bundestages. Hier muss man sich auch registrieren auf der einschlägigen Plattform. Und wenn ich dort die Schwelle von 50.000 Stimmen überschreite, dann gibt es zumindest eine verbindliche, zwingende Behandlung dieser Thematik im Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages. Das heißt, Parlamentarier können auch unter Druck gesetzt werden durch eine öffentliche Debatte und durch solche Petitionen, dass sie sagen, Mensch, also wenn sich da irgendwie über 50.000 Leute dafür interessieren, sollten wir zumindest mal darüber reden, dass der Druck nicht nur von Lobbyisten kommt, sondern auch von der Masse der Menschen, die sich politisch noch interessieren?
Genau so ist das. Also ich denke, da bietet uns eben diese Art der Globalisierung, sprich über das Internet, historisch nie dagewesene Möglichkeiten, wirklich auch Massenbewegungen, also ein massenhaftes Einbringen in politische Diskussionen zu ermöglichen.
Jetzt sind wir im Plaudern und ich würde aber trotzdem gerne nochmal einen Break machen mit der Musik, die Sie mitgebracht haben, diesmal von den Dire Straits, Money for Nothing, passt genau zum Thema. Zu Gast im Studio Detlef Wendt. Er ist vom Forum Ökosoziale Marktwirtschaft. Er ist Präsident des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz und wir reden über das Freihandelsabkommen. Da sagt eine Vertreterin einer Nichtregierungsorganisation, es handelt sich um Generalangriffe auf Verbraucherschutzstandards, Umweltgesetze, Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks. Gesetze zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Das scheint ja das Kernproblem zu sein. Der sogenannte Finanzmarkt hat das ganze Wirtschaftssystem ins Wanken gebracht und wir sind ja immer noch in der Finanzwirtschafts- und eigentlich auch einer Systemkrise und da geht es immer darum, dass die Staatsschulden zu hoch sind, dass die Staatsausgaben zu hoch sind, die Staaten verschulden sich, ganz klar. Sie sagen allerdings, wir haben kein Ausgabenproblem, sondern ein Verteilungsproblem. Was meinen Sie denn damit?
Ja, ich fange vielleicht nochmal an bei der Natur dieser Krise, über die ja täglich diskutiert und geredet wird und die uns jetzt seit 5,5 Jahren schon im Griff hält, sage ich mal, die auch noch längst nicht ausgestanden ist, weil es eine Systemkrise ist. Also ich gehe weder mit bei der Bezeichnung Eurokrise, noch würde ich sagen, es ist eine Staatsschuldenkrise, sondern im Grunde genommen sind es die Folgen der Rettung eines Finanzsystems, sprich von Großbanken, die zu groß waren und zu groß sind, als dass man sie einfach hätte scheitern lassen dürfen. Und die Kosten dafür werden bekanntermaßen letztendlich auf uns alle, auf die Steuerzahler umgelegt. Und hier sind jetzt natürlich gerade im EU-Bereich seit Jahren große Bemühungen unterwegs, also zu einer vernünftigen Finanz- und Bankenaufsicht zu kommen. An einschlägigen Richtlinien arbeitet man sehr intensiv, aber es ist ein mühseliges Geschäft, wo eben auch genau die, die die Hauptverursacher dieser Krise sind, wiederum nicht selten hinter verschlossenen Türen, die einschlägigen Berater stellen.
Also da haben wir es wieder.
Bankenverband, Deutsche Bank, andere große gehen natürlich rein und raus, nicht nur im Kanzleramt, sondern auch in den einschlägigen Direktionen in Brüssel bei der EU-Kommission und arbeiten unmittelbar an den in Anführungszeichen Rettungspaketen mit. Auf die Art und Weise können Sie sich auch vorstellen, also wem die Kostenpakete dann letzten Endes wieder aufgebürdet werden sollen. Und Stichwort Einnahmen und Ausgaben. Ja, in der Tat, also ich vertrete persönlich die Ansicht, dass wir natürlich immer sehr genau hinschauen müssen. Also ich bin Chef einer Landesbehörde auch, für welche Dinge wir vernünftigerweise und nach Haushaltsrecht vertretbar unseren hart verdienten Euro ausgeben. Das ist gar keine Frage. Also die Kosten- und Ausgabenseite muss immer auf den Prüfstand. Wir müssen immer danach trachten, effizienter zu werden und das Geld eben verantwortungsvoll einzusetzen, das wir letzten Endes ja auch dem Steuerzahler abnehmen. Aber wenn Sie sich anschauen, wo wir aktuell stehen bei den Steuereinnahmen, letzte Woche haben wir es noch gehört, 570 Milliarden Steuereinnahmen im Jahre 2013 im Bundeshaushalt. Das sind natürlich Dimensionen, wie wir sie noch nie hatten. Das heißt, wir haben zum einen erhebliche Einnahmen, aber diese Einnahmen kommen eben im politischen Geschäft oft nicht dort an, wo sie eigentlich ankommen sollten, sprich bei der Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben einen Subventionsdschungel. Ein altbekannter ist der Bereich der Agrarsubventionen auf EU-Ebene. Wir geben weiterhin in diesem Bereich für eine industrielle Landwirtschaft über 40 Milliarden Euro aus, ja, und zwar die große Mehrzahl davon, also nach wie vor nach sehr traditionellen, harten Kriterien und nicht etwa nach den neuen Vorschriften des Greening, dass wir also auch für Kulturleistungen der Landwirte und für ökologische Erzeugnisse Subventionen geben. Der Anteil in diesem Bereich ist erhöht worden, aber da wird schon noch in sehr klassischer Art und Weise seit Jahrzehnten großindustrielle Landwirtschaft subventioniert, was zum Teil ja auch zulasten der dritten Welt geht, also Stichwort Exporte überflüssiger Lebensmittel nach Afrika etc. Also wir haben ein Einnahmenproblem insofern, als ich sage, große Vermögen bzw. Gutverdienende werden also unverhältnismäßig gut gestellt in unserem Steuerrecht und Steuersystem. Wir erinnern uns, dass sogar unter einer rot-grünen Regierung vor 12, 13 Jahren es zu einer Unternehmenssteuerreform kam, wo man also gerade Großunternehmen, also in Milliardenhöhe jährlich Vergünstigungen hat zukommen lassen und wo man also bestimmte Steuern, die eben gerade Vermögende betreffen, Stichwort Vermögenssteuer oder auch Erbschaftssteuer, entweder abgeschafft hat oder jedenfalls nicht in einer Weise verändert hat, dass wir mehr Einnahmen generieren können.
Das heißt, eine linken Politikerin hat sich sogar die Kohlschen Steuergesetze zurückgewünscht. Wie absurd, hä?
Ja, genau so ist es. Also der Kohl hatte mal einen Spitzensteuersatz von, ich glaube, es waren 49%. Und der ist ja bekanntermaßen auf 42% runtergefahren worden. Ist schon ganz interessant.
Unter Rot-Grün.
Unter Rot-Grün, ist schon interessant. Und ja, um wieder die Brücke zurück zum internationalen Bereich und zur EU zu schlagen. Wir meine ich in dem Fall also auch wieder Ökosoziales Forum, einschlägige Organisation. Finance Watch, eine inzwischen etablierte Organisation im Finanzsektor, auch mit Kern in Brüssel, viele Europaabgeordnete dabei. Also wir streiten seit Jahren für eine europäische Finanztransaktionssteuer. Ein Mittel erster Wahl, um nämlich die exorbitanten Gewinne aus Finanzspekulationsgeschäften zumindest zu einem geringen Teil abschöpfen zu können. Und wir reden hier wirklich von Besteuerungssätzen von 0,01 oder 0,05% auf eine Finanztransaktion. Dazu gibt es aus meiner Sicht inzwischen sehr seriöse Berechnungen der EU-Kommission, die also sagen, wenn wir dieses also möglichst ohne allzu große Lücken im System zu lassen in der EU einführen, könnten wir pro Jahr rund 57 Milliarden Euro an zusätzlichem Steueraufkommen generieren. Mhm. Das sind schon Hausnummern und Größenordnungen, wo man sagt, das in die richtigen Kanäle verteilt, zum Beispiel im Sozial- und Gesundheitsbereich oder im Bereich des Verbraucherschutzes, damit lässt sich etwas bewegen.
Sie sagen, wir haben eine Verteilungskrise und kein Ausgabenproblem, auch natürlich ein Einnahmenproblem. Und Sie sagen, wir haben keine Eurokrise oder keine Staatsschuldenkrise, sondern eine Systemkrise. Heißt das, dass das System überwunden werden muss, transformiert werden muss. Reden wir jetzt von dem Kapitalismus, von der Marktwirtschaft oder reden wir von dem Konstrukt, was wir ja besprochen haben, Demokratie, Rechtsstaat, Staat und noch ein bisschen Kapitalismus oder wie stellen Sie sich das vor? Wollen Sie das jetzige System besser machen, reformieren oder was ist Ihre Vorstellung, Ihre Vision einer zukünftigen Gesellschaft, wenn Sie sagen, wir sind in einer Systemkrise?
Also in einer Kapitalismuskritik werde ich jetzt lieber nicht einsteigen, weil auch dieser Begriff Kapitalismus natürlich ungeheuer komplex und vielschichtig ist und auch diese Medaille hat eben mindestens zwei Seiten. Aber Stichwort Transformation, das gefällt mir dann schon viel besser. Wir haben im Grunde genommen in der Menschheitsgeschichte, ich greife noch mal ein bisschen in die Historie, mindestens zwei ganz große Transformationen gehabt. Die erste war, als die Menschheit sich zum Ackerbau sozusagen entwickelt hat, ja, weg vom Jäger und Sammler. Das war schon mindestens 10.000 Jahre her. Die zweite, das sind gerade mal 250 Jahre, ist die große industrielle Revolution, die wir hatten. Niemand wird bestreiten, dass diese beiden Revolutionen insgesamt, ja, den Wohlstand aller Menschen auf diesem Planeten gemehrt haben, insgesamt. Wir haben allerdings zugegeben ein großes Verteilungsproblem, das ist ganz klar, also auch innerhalb der eigenen Gesellschaft. Wir stehen jetzt vor einer dritten großen Revolution, man könnte sie nennen ökologische oder ökosoziale Revolution, man könnte auch in der Tat einfach von einer großen Transformation sprechen und an der Stelle möchte ich vielleicht die Gelegenheit noch nutzen, zwei sehr, sehr wichtige Dokumente einfach nochmal zu erwähnen, die von unabhängigen Einrichtungen, nämlich von Sachverständigenräten und einem Institut in Wuppertal, vor wenigen Jahren erst erstellt worden sind. Also es ist einmal die Studie Zukunftsfähiges Deutschland von 2008 vom Klimainstitut in Wuppertal erstellt, die sich im Grunde genommen ausspricht für eine große gesamtgesellschaftliche Transformation. Und es ist erst vor zwei Jahren erschienen ein Gutachten des Sachverständigenrates der Bundesregierung, WBGU heißt der. Und dieses Gutachten trägt ebenfalls den Titel Die große Transformation. Und hier geht es im Grunde um einen neuen Gesellschaftsvertrag, der dem Rechnung trägt, dass wir erstens in der Tat eine andere Verteilung brauchen von den eben schon zitierten Einnahmen, die wir sicherlich aber auch noch erhöhen könnten und dass wir viel stärker als im bisherigen Wachstumsdenken runterkommen müssen von dieser eindimensionalen Ökonomisierung, ökonomischen Betrachtung und die großen Leitplanken eben auch einziehen in das System einer Marktwirtschaft, die wir brauchen, um überhaupt gemeinsam überleben zu können. Das sind die sozialen Leitplanken und das sind die ökologischen Leitplanken, denn dieser Planet ist endlich, die Ressourcen sind endlich.
Sagt Detlef Wendt im Montagsgespräch, ein neuer Gesellschaftsvertrag muss her, über den werden wir sicher nochmal in den nächsten Monaten plaudern, vielleicht auch im Zusammenhang im Vorfeld der Wahl, denn die Wahl haben wir vermeintlich. Herr Wendt, ich danke Ihnen für das Gespräch, alles Gute für Ihre Arbeit und danke fürs Kommen.
Ich danke auch.
Tschüss. Und die Links zu den genannten Studien liegt gleich nochmal nachzulesen oder anzuklicken auf radiofrei.de. Und der Beitrag, das Interview ist dann irgendwann auch mal nachzuhören in der nächsten Woche auf radiofrei.de. Hier geht's weiter mit Frei Jazz. Ausschnitte aus der Sendung. Aus der Abendsendung Freijazz. Danach gibt es Novosti, das politische Infomagazin. Wir gehen in die Sendepause, 13 Uhr, melden uns 21 Uhr zurück mit dem Veranstaltungsmagazin Verstärker mit Uli am Mikrofon und von 22 bis 1 Uhr Milestones mit Berli, Silvi und Andreas. Morgen kommt der Stadtoberhaupt Andreas Bausewein, nennt sich Oberbürgermeister, zu Gast ins Studio mit seiner Fragestunde. Jede Menge Fragen gibt es schon auf radiofrei.de und in sozialen Netzwerken. Wenn ihr selbst noch eine Frage habt an den Oberbürgermeister Andreas Bausewein, könnt ihr die gerne stellen auf radiofrei.de. Und ihr könnt auch hier anrufen unter 746 7421 oder vorbeikommen. 18 Uhr die große Redaktionssitzung in der Gotthardstraße 21. 18 Uhr geht's los. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder ab 9. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss, macht's gut.